Der Fußballkommentator Podcast mit Rückblick auf den 20. Spieltag mit leichter Verzögerung, aber hier bin ich, wie versprochen, mit dem Besten, was der 20. Spieltag zu bieten hatte. Und Diskussionen liefert ja jeder Spieltag, so auch dieser, der schon am Freitag für Diskussionsstoff sorgte beim Spiel Heidenheim gegen Borussia Dortmund. Dieses Spiel endete 0:0 unentschieden. Ich hatte das Spiel im Live-Ticker und ja, kleiner Fun-Fact, es war das erste 0:0, das ich getickert habe und ich bin schon ein bisschen überrascht, dass es genau dieses Spiel erwischt hat. Ich dachte eher schon an ein 1:1, 2:2, 3:3, auf jeden Fall nicht an einen Sieg der Borussia. Wie würde ich das begründen? Nun, von Anfang an war mir klar, dass das Spiel gegen Heidenheim was ganz anderes sein wird als ein Spiel gegen Köln, Darmstadt oder auch zu Hause gegen den VfL Bochum. Warum? Nun, die Heidenheimer haben ja mittlerweile ja nicht nur kämpferisch einiges zu bieten, sondern auch spielerisch und taktisch haben sie jede Menge zu bieten. Frank Schmidt weiß sehr wohl, wie er seine Mannschaft einstellen muss und er kennt die Gegner sehr gut. Er weiß ganz genau, Frank Schmidt, dass wenn seine Mannschaft es hinbekommt, den BVB zu beschäftigen, dagegen zu halten und sich zu wehren, dass sich die Dortmunder auf Dauer sehr, sehr schwer tun würden. Und genau so ist es auch gekommen. Man muss festhalten, dass die Dortmunder nicht eine wirklich längere Druckphase hatten. Man muss festhalten, dass sie kaum Torchancen hatten. Es gab ein Abseitstor, da hatte Heidenheim natürlich etwas Glück, weil es war sehr, sehr knapp. Und dann kurz vor Schluss der Schuss von Füllkrug, den Müller dann großartig parierte. Und das war es dann auch schon. Ansonsten kam von der Borussia wieder mal nichts und da hilft dann auch nicht ein Trainer plus zwei Co-Trainer, dann hilft gar nichts, weil wenn keine Idee da ist, wenn keine Taktik da ist oder zumindest keine richtig gute Taktik da ist und keine Spielidee da ist, dann spielt man in Heidenheim nur 0:0. Am Ende muss man sogar sagen, ein eher glückliches 0:0 für den BVB, weil Heidenheim hatte absolut die Chancen, dieses Spiel zu gewinnen und es wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Die Dortmunder könnten sich in erster Linie natürlich bei Kleindienst bedanken, der es nicht fertiggebracht hat, nach diesem Katastrophenrückpass von Özcan den Ball im Netz zu versenken, hat es tatsächlich fertiggebracht, das leere Tor zu verpassen und ein paar Minuten später einen Kopfball, den er eigentlich auch versenken muss, neben das Tor setzt und dann in der Nachspielzeit nochmal viel Glück für den BVB, dass der Ball am Tor vorbeigeht und nicht im Tor landet. BVB also wieder auf den Boden der Realität zurückgekehrt, nachdem schon fast Euphorie ausgebrochen war nach den Resultaten gegen Darmstadt, den FC und jetzt auch letzte Woche gegen Bochum. Dabei war spielerisch und taktisch auch wieder nicht sehr viel erkennbar beim BVB und es gibt ja immer noch diese Aussage von Edin Terzic, der dann sagt, ja, aber wir wollen undurchsichtig sein, wir wollen nicht berechenbar sein, aber irgendetwas muss man doch sein wollen und ja, da gehören auch Spielverständnis, Taktik oder eine Idee dazu und das gab es nicht. Noch dazu kam dann auch, dass Edin Terzic dann am Freitagabend auch noch seine Mannschaft ziemlich runtergemacht hat, noch ziemlich auf ihr rumgehackt hat und Tacheles, sagen wir mal so, zwar geredet hat, aber in Wirklichkeit hat er sich selbst angeklagt, weil er es ja im Endeffekt einfach nicht hinbekommt, dass diese Mannschaft über 90 Minuten guten Fußball zeigt und dass sie auch gegen Gegner sich behaupten kann, die sich wehren und dagegen halten. Es kommt halt nicht jede Woche Darmstadt, der FC oder auch noch Bochum, wobei ich die Bochumer noch ein bisschen ausklammern möchte, weil bei ein bisschen mehr Spielglück wäre auch für die Bochumer ein bisschen mehr drin gewesen. Aber das gegen Heidenheim, das war wieder das Borussia Dortmund, das wir in dieser Saison doch schon so oft gesehen hatten. Und wir haben auch den ersten FC Heidenheim gesehen, so wie wir ihn in dieser Saison schon oft gesehen haben. Mutig, mit einer Idee, hat sich gewehrt, auch nach vorne Nadelstiche gesetzt und dadurch ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel geliefert und sich diesen Punkt verdient. Und in der Tabelle steht immer noch und weiterhin Platz 10. Alles das kann man sagen, Heidenheim, großartige Leistung. Und beim BVB kann man einfach nur sagen, dass es wieder so ist, wie es vorher war. Nämlich weiterhin keine Spielidee und auch weiterhin kommt von Terzic nichts. Da helfen ganz offensichtlich weder Bender noch Sahin. Und die Dortmunder müssen sich halt eben irgendwie was einfallen lassen, wie sie diese Saison jetzt noch erfolgreich über die Runden bringen können. Sie liegen ja nach diesem Spieltag tatsächlich immer noch auf Platz 4. Ist also alles noch möglich, die Champions League zu retten. Aber dann muss natürlich vom BVB vor allem gegen die Mitkonkurrenten schon noch ein bisschen mehr kommen als ein mageres 0:0 in Heidenheim. Gut, möchten wir nicht zu lange auf Dortmund herumhacken. Wie gesagt, Heidenheim wieder mit einer sehr starken Leistung. Mir hat auch wieder einmal Jan-Niklas Beste am besten gefallen. Er war überall, hat den Dortmundern gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn abzugeben, und eine tolle Entwicklung gemacht und auch weiterhin ein Topmann bei Heidenheim. Frank Schmidt kann mit der Mannschaft zufrieden sein. Großes Lob auch nochmal auch ans Heidenheimer Publikum, auch wenn ich das Spiel nur am Fernseher verfolgen konnte, hat man gemerkt, dass da die Stimmung grandios ist, die Fans gehen voll mit, die Begeisterung ist da und das wünscht man sich doch. Und so macht es natürlich Freude und Spaß, Heidenheim zu sehen, und die Chancen steigen, dass man Heidenheim auch nächste Saison in der Bundesliga wiedersehen kann. Dann kommen wir zum Samstag. Der hatte dann eine ziemliche Überraschung parat. Wir sind sofort schon beim Abendspiel 18.30 Uhr Köln gegen Frankfurt. Da ist dann was sehr Außergewöhnliches passiert, nämlich der FC gewinnt ein Spiel. Und das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Damit war nicht unbedingt zu rechnen und deswegen auch eine der großen Überraschungen dieses Spieltags. Aber ehe wir mehr auf die Kölner eingehen und auf dieses verdiente 2:0, muss man sich die Frage stellen, was bei Eintracht Frankfurt eigentlich los ist. Jetzt hat mich doch tatsächlich die letzte Woche noch Dino Topmöller in den höchsten Tönen gelobt und ich bleibe auch dabei, dass er auf sich aufmerksam macht und dass er wirklich das Potenzial hat, ein guter Bundesliga-Trainer zu werden. Aber augenblicklich tut sich die Eintracht unendlich schwer. Nach dem Katastrophenkick gegen Mainz, der zwar noch mit einem 1:0-Sieg endete, gab es dann die nächste Katastrophe in Köln und da ging es dann nicht mehr gut aus. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten die Frankfurter auch dieses Spiel nur irgendwie in ihre Richtung drehen. Aber je länger das Spiel dauerte, desto offensichtlicher wurde es, dass Köln größeren Willen, größeren Einsatz gezeigt hat. 66. Minute floh dann auch noch ein Kunku mit Gelb-Rot vom Platz und eine Minute später aus dieser Situation heraus entsteht dann auch das 1:0 für den FC durch Alidou. Damit nicht genug. Von da an eigentlich von den Frankfurtern gar nichts mehr zu sehen. Köln hatte das Spiel sogar im Griff und spielte auch weiter mutig nach vorne und durch Thielmann gelang dann auch in der 80. Minute die Entscheidung zum 2:0. Da sind lasterweise Steine von den Herzen der Kölnern heruntergefallen und urplötzlich steht man im Abstiegskampf gar nicht mal mehr so schlecht da. Man hat tatsächlich einen unerwarteten Dreier geholt gegen eine Top-6-Mannschaft und hat deswegen auch wieder mehr Hoffnung und Anschluss gefunden, weil das sind dann jetzt 15 Punkte. Platz 16, der Relegationsplatz, ist im Moment sogar leicht gesichert, weil es 4 Punkte Vorsprung auf Mainz und Darmstadt gibt. Man hat Anschluss auf Platz 15, Union Berlin, die zwar noch das Rückspiel gegen Mainz in der Hinterhand haben. Dieses Spiel findet am Mittwochabend um 18.30 Uhr statt. Sollte Union dieses Spiel verlieren oder nur unentschieden spielen, wäre Köln plötzlich nur noch 3 Punkte weg. Auch im Falle eines Union-Siegs wären es dann auch in Anführungszeichen nur 5 Punkte Rückstand. Also der Abstiegskampf lebt. Man hat schon gesehen, die Woche davor, die Kölner in Wolfsburg haben da schon eine gute Leistung gebracht, haben dort einen Punkt auch schon entführt und man merkt doch, dass Timo Schulz vielleicht doch nicht nur eine Notlösung ist, sondern vielleicht sogar der Mann, der es tatsächlich fertig bringt, dass der FC den Klassenerhalt doch noch schaffen kann oder zumindest die Relegation sichern kann und dann nochmal eine zusätzliche Chance bekommt. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Es bleiben ja noch 14 Spiele für die Kölner. Und wenn es bei nur 2 Punkten Rückstand auf Union bleiben sollte, ja, dann ist wieder mächtig Zunder im Abstiegskampf und die Spannung ist dann auch wieder voll da. Dann geht es nicht nur, wer wird 16., 17., 18. und das Köln, Mainz und Darmstadt regeln. Nein, dann sind auch wieder Union, Bochum, neuerdings Gladbach und mit Abstrichen ist dann auch Augsburg da plötzlich mit drin in diesem Abstiegskampf. Ja, und wie gesagt, bei der Eintracht, da muss langsam schon ein bisschen mehr kommen nach den ganzen Verpflichtungen. Das sind ja gute Spieler, die da verpflichtet wurden. Natürlich dauert es seine Zeit, die alle jetzt einzubauen und dass man da auch ein System findet, in dem die alle spielen können und dass das dann so harmoniert, dass das ein bisschen besser aussieht wie die letzten 3 Wochen. Seit der Winterpause sieht das nicht mehr so gut aus bei der Eintracht. Kein Mensch weiß, wie das 1:0 in Leipzig zustande kam, dass sie da gewonnen haben. Da kam schon der erste Dämpfer nach einer 2-0-Führung in Darmstadt verspielt. Dann dieses gruselige Spiel zu Hause gegen Mainz, das irgendwie doch noch mit 1:0 gewonnen wurde. Und jetzt der Tiefpunkt aktuell, dieses 0:2 in Köln. Da hat Dino Toppmöller auf jeden Fall noch jede Menge Arbeit. Man hat auch schon kritische Töne von Krösche gehört in diese Richtung, dass da ein bisschen mehr kommen muss. Und ganz ehrlich, von der Eintracht auf Platz 6 muss natürlich ein bisschen mehr kommen, wie jetzt in diesen Spielen gegen Köln, Mainz und Darmstadt. Das sind die 3 Letzten der Tabelle. Das heißt nicht, dass die nicht Fußball spielen können, aber die Eintracht liegt auf Platz 6 und muss auch irgendwie dann auch auftreten wie eine Mannschaft, die unter den ersten 6 ist, deren Ziel es ist, international zu spielen. Da kann man sich Leistungen wie gegen Köln oder die Woche davor in Mainz kann man sich da einfach nicht erlauben. Es ist also noch jede Menge Arbeit. Und das ist dann halt eben jetzt die Überraschung des Tages, dass der FC dann urplötzlich dann doch nochmal die Chance bekommt, ans rettende Ufer zu schwimmen. Wir werden das natürlich in den nächsten Wochen verfolgen, wie das mit den Kölnern weitergeht. Aber man weiß ja, wie das so manchmal ist. Totgesagte leben länger. Und was einen Sieg so ausmachen kann, das hat man mehr als einmal gesehen. Und deswegen kann man gespannt sein, wie das jetzt die nächsten Wochen beim FC weitergeht und auch, ob die Eintracht hier nochmal die Kurve kriegt und nochmal so richtig auch oben sich festsetzen kann, dass die Spieler sich integrieren, dass das bei Dino Toppmöller und seinem Team auch wieder ein bisschen besser läuft. Dann hatten wir am Nachmittag die Bayern und ihr Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Und ja, Angstgegner immer gerechtfertigt, ist immer die Gefahr da, wenn die Gladbacher kommen. Im Hinspiel lagen sie 1:0 zurück und haben am Ende verloren. Diesmal war es wieder so. Wieder waren es die Bayern, die von Anfang an eigentlich die klar bessere Mannschaft waren. Aber Gladbach ist das Team gewesen, das in Führung gegangen ist durch Elvedi. Der 35. Minute allerdings regelrecht aus heiterem Himmel, weil bis dahin hatten eigentlich nur die Bayern gespielt. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie in Führung gehen sollten. Aber dann halt doch wieder dieses Tor aus dem Nichts und ja, schon mussten die Bayern einem Rückstand hinterherlaufen, wenn auch nicht sehr lange. Und das ist mal wieder ihrem Shootingstar, dem jungen Kerl Pavlovic, zu verdanken gewesen, der in der 45. Minute kurz vor der Pause tatsächlich noch das 1:1 erzielt hat. Mal sehen, wie Thomas Tuchel Pavlovic analysiert. Also aus meiner Sicht kommt er eigentlich fast schon nicht mehr an dem jungen Kerl vorbei. Das ist jetzt auch schon wieder eine tolle Leistung, wie es schon die Woche davor ist, er sehr positiv aufgefallen und Alexander Pavlovic muss eigentlich eine Zukunft in München haben und muss eine sehr ernsthafte Option auf der 6 sein für Thomas Tuchel. Nach der Pause dann die Bayern ein bisschen zielstrebiger, hatten den Gegner komplett im Griff, eigentlich über die 90 Minuten, aber in der zweiten Halbzeit kam das dann ein bisschen mehr zum Vorschein und dann lief es dann auch in die Richtung der Bayern, auch wenn es etwas dauert. In der 70. Minute ist es dann Kane, der zum 2:1 endlich trifft, fast schon eine Erlösung und dann kurz vor Schluss De Ligt macht dann noch den Deckel drauf mit dem 3:1. Alles in allem muss man sagen, dass die Bayern dieses Spiel problemlos gewonnen haben. Vielleicht nicht mit den besten Saisonleistungen, aber bei den Bayern zählen die Siege und die sind da. Und da kann Thomas Tuchel zufrieden sein. Er hat Anschluss gehalten an Bayer Leverkusen und ist bestens gerüstet für das Spiel in Leverkusen. Zumindest schon mal von der Moral her, weil die Bayern, die werden da zu 200% wach sein, wenn es nächste Woche in die Bay-Arena geht. Und da wären wir dann auch schon bei Bayer Leverkusen, die in Darmstadt einen Pflichtsieg eingefahren haben mit 2:0. Sie taten sich eine halbe Stunde lang schwer gegen gut stehende Darmstädter, die sich nach ihren Möglichkeiten gewehrt haben. Aber Leverkusen konnte diesmal den Bann brechen, nicht wie die Woche davor gegen Stuttgart, als man ein 0:0 hinnehmen musste. Und der überragende Mann bei Leverkusen war halt diesmal Teller, der beide Tore gegen Darmstadt erzielt hat. Nathan Teller mit dem 1:0 vor der Pause, 2:0 nach der Pause. Und damit ist die Geschichte dieses Spiels auch schon erzählt. Bei den Darmstadtern, ich kann es nicht oft genug wiederholen, auch wenn es mir eigentlich ja leid tut und es... Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber sie sind für mich absolut Absteiger Nummer 1. Sie haben nicht die Qualität für die erste Bundesliga, das hat man auch wieder gesehen. Also Bayer Leverkusen im absoluten Schongang hat das locker gereicht, um Darmstadt sich vom Hals zu halten und einen 2:0-Sieg zu landen. Was in Leverkusen gut ist, der zweite Anzug oder zumindest die Spieler, die da eingesetzt wurden, bei Xavi Alonso, dann doch schon auch ein bisschen auf das Spiel nächste Woche gegen die Bayern geschielt hat, waren dann nicht alle mit an Bord. Und es ist gut zu sehen, dass Teller dann auch einspringen kann mit seinen zwei Toren und eine Alternative natürlich weiterhin auch darstellt für das Topspiel nächste Woche in der Bay-Arena, wenn dann das große Ballyhoo stattfindet, der so quasi der Showdown, um zu sehen, kommen die Bayern nochmal ran oder kann Leverkusen wegziehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wie dieses Spiel ausgeht. Vom Spielerischen her, von der Qualität her, sehe ich Bayer Leverkusen leicht vorne. Und deshalb würde ich behaupten, dass Bayern München dieses Spiel nicht gewinnt. Meiner Sicht wird es ein Unentschieden oder ein knapper Sieg der Leverkusener werden, weil ich einfach die Qualität der Leverkusener noch ein kleines bisschen über die der Bayern setze und dann halt eben unbesiegt. Die kommen, die werden in der Bayer-Arena mit breiter Brust auftreten. Sie haben das auch im Hinspiel in der Allianz-Arena gezeigt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Bayer Leverkusen jetzt das große Nervenflattern bekommt. Es wird ein spannendes, interessantes Spiel werden. Wir können uns alle auf nächsten Samstag 18.30 Uhr freuen. Beide Teams scheinen bereit für diesen Showdown in Leverkusen. Und dann gucken wir, was dabei herauskommt. Weiterhin hervorragend drauf ist auch der VfB Stuttgart, der in Freiburg bei einer eigentlich heimstarken Mannschaft einen verdienten 3:1-Sieg eingefahren hat. Überragender Mann war wieder einmal Dennis Undav, hat das 1:0 erzielt und das 2:0 und 3:1 durch Führich und Mittelstädt vorbereitet. Ja, die Freiburger dagegen haben vor allem die Anfangsphase komplett verpennt, lagen nach 7 Minuten ja schon 0:2 zurück und dann kassierte Röhl in der 18. Minute auch eine völlig berechtigte rote Karte und da war das Spiel dann schon eigentlich fast vorbei, aber eben nur fast, weil Kübler in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit doch noch auf 1:2 verkürzte. Diese Halbzeit, die sehr lange gedauert hat, es gab für fast 15 Minuten Nachspielzeit, weil Schoko, Thaler und auch Tennisbälle auf den Platz geflogen sind, fast ohne Unterlass, sodass das Spiel fast 15 Minuten unterbrochen war und deswegen diese lange Nachspielzeit zu diesen ganzen Schokotalern, Tennisbällen und dieses Investoren. Ihr wisst, wie ich über diese Investoren denke. Ich möchte aber jetzt nicht darauf eingehen, was ich von diesen anhaltenden Aktionen halte. Das überlasse ich einfach den Fans im Stadion und ich werde mich dazu nicht mehr äußern. In der zweiten Halbzeit Stuttgart die bessere Mannschaft, Freiburg hielt aber gut dagegen. Stuttgart musste wach bleiben. Zu jeder Zeit wäre Freiburg in der Lage gewesen, auch zu 10 auszugleichen. Dies gelang dann aber nicht, weil Mittelstädt dann in der 74. Minute mit einem schönen Chipball zum 3:1 dann eingeschossen hat. Den Freiburgern muss man zugute halten, dass sie ja eine tolle Moral bewiesen haben. Sie haben nie aufgegeben, nicht nach dem 0:2, nicht nach der roten Karte und schon gar nicht nach dem 1:2. Und auch nach dem 1:3 haben sie versucht, die Breisgauer auch weiterhin dagegen zu halten, haben ihre Chance auch in der Offensive gesucht, aber der VfB Stuttgart hat das sehr gut und sehr routiniert abgeklärt gespielt und eine Mannschaftsleistung wieder gezeigt, die wirklich sehr, sehr stark war und halt eben ein überragender Undav. Und so haben die Stuttgarter, nachdem sie zu Anfang eine kleine Krise hatten mit 2 Niederlagen hintereinander, haben sie jetzt wieder 2 Spiele hintereinander gewonnen und zwar nicht gegen irgendwen, Das war dieses 5:2 in Leipzig letzte Woche und jetzt auch ein 3:1-Sieg in Freiburg. Bei den Stuttgartern läuft es sehr, sehr gut. Sie festigen Platz 3 und es wird immer wahrscheinlicher, dass der VfB nächstes Jahr auch international vertreten sein wird. Und wenn man sich die Stuttgarter im Augenblick im Moment so anschaut, dann muss man sagen, das macht Spaß, da hat man Lust drauf und das gönnt man den Schwaben von ganzem Herzen und vor allem auch den Fans, die komplett on fire sind, sich an dieser Saison berauschen. Ich denke, auch die ganze Mannschaft berauscht sich daran. Und wichtig ist halt auch, dass einer einen kalten Kopf und kühlen Kopf bewahren. Das ist Sebastian Hoeneß und das macht er auch. Er strahlt Ruhe aus, bleibt trotzdem konsequent, setzt trotzdem Impulse und hält so die Mannschaft in der Spur und sorgt bestimmt auch in der Kabine dafür und auf dem Trainingsplatz, dass die Euphorie nicht zu groß wird und dass seine Jungs übermotiviert oder übermütig werden. Da ist der Trainer genau der richtige Mann, der Sebastian Hoeneß, der weiß, wie er seine Mannschaft da auf Kurs hält. Kommen wir zu den aktuellen Helden, um es mal so zu sagen, dieser Rückrunde. Und das ist der SV Werder Bremen, der alle Spiele seit der Winterpause gewonnen hat. Das ist unglaublich. Hatte man vor der Winterpause noch so vom Bauchgefühl her so eher Zweifel, ob die Bremer nicht doch noch in den Abstiegskampf so richtig verwickelt werden. Die Leistung war nicht so toll. Das hat sich aber mittlerweile alles erledigt, auch mit einem weiteren Sieg natürlich jetzt. Die Bremer finden sich urplötzlich in der ersten Hälfte vom Tableau wieder und gewinnen in Mainz mit 1:0. Auch wenn es einigermaßen ein ausgeglichenes Spiel war, ist der Sieg natürlich nicht ganz unverdient. Duxch war der Matchwinner mit seinem 1:0. Tor sehr früh im Spiel. Das zeigt, dass die Bremer wirklich auf einem richtigen Weg sind, dass Ole Werner da jetzt wirklich die richtige Idee gefunden hat, die richtige Aufstellung, die richtige Taktik. Und seitdem eilen die Bremer von Sieg zu Sieg und stehen jetzt auf Platz 9 der Tabelle. Das ist natürlich auch für die Werder-Fans eine tolle Sache, die skeptisch waren, die eher Angst hatten, dass es in die komplett andere Richtung noch kippen könnte. Ja, das kann man jetzt einigermaßen erstmal vergessen, in den Schrank stellen oder ablegen. War aktuell hat Bremen dann auf Platz 16 satte 11 Punkte Vorsprung und 15 Punkte auch auf die direkten Abstiegsplätze. Das sieht gut aus für Werder Bremen und wenn sie diese Form einigermaßen konservieren können, dann denke ich auch, dass der SV Werder Bremen mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen wird. Ganz anders natürlich der FSV Mainz 05, der eigentlich eine gute Leistung gezeigt hat im Heimspiel gegen Werder Bremen, aber das Problem ist, sie treffen das Tor einfach nicht. Es gab auch wieder Möglichkeiten, Pfostenschüsse und so weiter, aber der Ball will irgendwie nicht ins Tor des Gegners. Ja, und hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Gibt es so einen Fußballspruch mal, ne? Das passt bei den Mainzern aktuell leider total wie die Faust aufs Auge. Sie rennen an, sie spielen gar nicht mal so schlecht, aber sie treffen das Tor einfach nicht. Und so ist es ihnen ergangen wie letzte Woche in Frankfurt, wo eigentlich ein Punkt verdient gewesen wäre in diesem Grottenkick, den die Frankfurter dann doch noch für sich entschieden. Ja, und jetzt gegen Bremen macht Mainz eigentlich ein gutes Spiel, aber am Ende stehen schon wieder 0 Punkte da. Und langsam wird es natürlich halt auch immer enger. Natürlich hat man am Mittwoch noch das Heimspiel gegen Union, aber da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Dieses Spiel muss Mainz gewinnen, wenn sie wirklich noch eine reelle Chance haben wollen, in diesem Abstiegskampf mitreden zu können. Der Abstand zu Köln ist mittlerweile auch schon jetzt 4 Punkte und deswegen ist ein Sieg am Mittwoch gegen Union Berlin absolute Pflicht. Aber wenn man gewinnen will, muss man mindestens ein Tor erzielen und den Mainzern fällt gerade das im Augenblick unheimlich schwer, nämlich Tore zu erzielen. Man darf gespannt sein. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Abstiegskracher jetzt am Mittwoch gegen Union. Und es wird langsam aber sicher werden es auch Spiele der letzten Chance für die Mainzer, weil dann die unbequemeren, die stärkeren Gegner kommen und dann nicht mehr so viele Möglichkeiten da sind, um aus diesem Schlamassel da in diesem Abstiegskampf, aus diesem Strudel noch zu entkommen. Das wird natürlich jetzt von Spieltag zu Spieltag immer schwerer. Und man blickt sorgevoll nach Mainz bei dieser Entwicklung. Das riecht auch sehr, sehr stark nach Abstieg. Ja, zwei Teams, die eigentlich jetzt nicht so unbedingt sich jetzt gerade im Abstiegskampf wähnten könnten, aber demnächst wieder unfreiwillig Teilnehmer sein, und zwar Bochum und Augsburg. Beide konnten sich an diesem Spieltag nicht weiter distanzieren von den Abstiegsplätzen. Vor allem wegen dem Sieg der Kölner ist dieses 1:1 zwischen Bochum und Augsburg dann eigentlich für beide zu wenig, für die Bochumer noch ein bisschen mehr zu wenig, weil sie halt ja auch näher dran sind an den Abstiegsplätzen. Mit 21 Punkten sind es jetzt nur noch 6 Punkte Vorsprung auf Köln. Sollte Mainz das Nachholspiel gewinnen, sind auch nur noch 7 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Das kann schon noch mal eng werden. Die Bochumer hatten natürlich auch Pech durch diesen Elfmeter in der Nachspielzeit, der natürlich berechtigt war. Aber wenn man in der Nachspielzeit einen Ausgleich fängt, dann ist das natürlich auch in einer gewissen Hinsicht unglücklich und Pech. Und ja, deswegen, da muss man wieder ein bisschen besorgter nach unten schauen, weil sich da was tut. Köln ist nur noch 6 Punkte weg. Und den Bochumer hätte ein Sieg sehr gut zu Gesicht gestanden. Dasselbe kann man auch sagen für Augsburg. Nur haben die noch mal einen Punkt mehr. Und dann sind es dann aber schon 7 Punkte auf Köln und auch 11 Punkte auf Mainz. Und doch sollte man immer in den Rückspiegel schauen, was dahinter passiert. Vor allem, wenn man selbst, wie auch die Augsburger jetzt, auch am Anfang unter Enrico Maaßen haben sie sehr stark gespielt, teilweise sogar über ihren Möglichkeiten. Das ist jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr der Fall. Und so steht man jetzt auch auf Platz 12 und sollte nicht ganz den Blick abwenden von der Abstiegszone. Und wie gesagt, die Bochumer schon mal gar nicht, die sind noch mal einen Punkt näher dran. Und da könnte es vielleicht dann doch noch mal einigermaßen brenzlig werden, falls der Keller da wirklich jetzt anfängt, dann doch noch zu punkten. Dann wären die Bochumer mit am meisten betroffen. Dasselbe gilt übrigens auch für Borussia Mönchengladbach, die langsam aber sicher auch immer mehr Richtung gefährliche Zone kommen. Die Resultate stimmen in den letzten Wochen nicht mehr unbedingt. Und nach der Niederlage gegen Bayern München hat man jetzt auch 21 Punkte wie Bochum. Und deswegen gilt für die Gladbacher, für die Fohlen das Gleiche, dass man keinesfalls den Blick abwenden sollte von der Abstiegszone, weil sie sind sehr nah dran. Es sind nur noch 6 Punkte. Und wer weiß, was noch alles passiert. Und dann ist man plötzlich in diesem Strudel. Deswegen ist da absolute Aufmerksamkeit gefordert. Auch mittendrin ist natürlich Union Berlin. Wir haben es schon mal kurz angesprochen. Die haben ja noch das Nachholspiel jetzt am Mittwoch gegen Mainz. Und da muss natürlich deutlich mehr kommen als beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig. RB im absoluten Schongang zum 2:0-Sieg, hochverdient. Union verlor dann auch noch Trimmel durch eine rote Karte, die ich persönlich immer noch als ein bisschen zu hart empfinde. Aber es ist keine Fehlentscheidung und ja, mussten sie das Spiel dann auch noch in Unterzahl bestreiten und das war absolut nicht überzeugend und da braucht es eine Leistungssteigerung. RB hat viel stabiler gewirkt, das muss man natürlich unbedingt festhalten, dass das natürlich auch daran festzumachen ist, dass Orban hinten wieder mitspielen konnte, das wirkte stabil, das wirkte souverän und natürlich nicht zu vergessen, Xavi Simmons, der Dreh- und Angelpunkt des Leipziger Spiels, auch wieder nach Gelbsperre wieder mit dabei und so hatte Leipzig an diesem Sonntagabend nicht die geringsten Probleme, sich in diesem Heimspiel gegen Union Berlin durchzusetzen. Es war auch bitter nötig nach der Niederlagenserie, 3 Niederlagen am Stück, fing man an, auch ein bisschen die Champions League aus den Augen zu verlieren. Man bleibt jetzt aber dran. Mit 36 Punkten hat man einen Punkt Rückstand auf Borussia Dortmund, 4 Punkte sind es auf Stuttgart und wir haben es ja schon so oft erwähnt, unter Umständen aufgrund der internationalen Tabelle könnte sogar Platz 5 noch reichen für die Champions League. Auf jeden Fall war es sehr richtig wichtig, dass die Truppe von Marco Rose dieses Erfolgserlebnis feiern konnte und jetzt sozusagen die Handbremse ziehen konnte und so in der Tabelle nicht noch weiter hinter die Plätze, die zur Champions League berechtigen, zurückzufallen. Also da muss man wirklich sagen, da ist der Patient auf dem Weg der Besserung. Ganz zum Schluss haben wir auch noch El Plastico gehabt. Sicher nicht das Lieblingsspiel von DAZN in dieser Saison. Sonntags 15:30 Uhr Wolfsburg gegen Hoffenheim. kann schon sein, dass zumindest am Fernseher nicht sehr viele Zuschauer waren. Trotzdem hat man ein Spiel gesehen, das interessant war, was torreich auch war. 4 Tore hat man gesehen. Die Hoffenheimer gingen 2-mal in Führung durch Bayer, Prömel, aber Meier konnte 2-mal ausgleichen, in 58 Minuten und per Elfmeter. Und trotzdem muss man sagen, für beide Mannschaften, die aktuell leicht, also die Hoffenheimer kriseln leicht, die Wolfsburger kriseln schon heftiger und das seit längerer Zeit. Und trotzdem kommen beide nicht vom Fleck. Hoffenheim bleibt weiterhin Achter, aber auch immer mehr mit Rückstand auf die internationalen Plätze. Man hat 26 Punkte, es sind jetzt schon 5 Punkte auf Platz 6 und es sind schon satte 10 Punkte auf Platz 5. Da schwimmen die Fälle auch langsam ein bisschen davon bei den Hoffenheimern. Noch ein bisschen übler sieht es in Wolfsburg aus. Da gibt es wirklich eine handfeste Krise, da bleibe ich auch dabei. Wolfsburg hängt fest auf Platz 11 mit 23 Punkten im Niemandsland. Okay, es sind 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und auch schon 12 Punkte auf die Abstiegsplätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wolfsburger in den Abstiegskampf noch reingeraten, aber ich habe es so oft gesagt, Platz 11 kann auf keinen Fall der Anspruch der Wölfe sein. Der Kader ist viel zu gut bestückt dafür, müsste weiter oben mitspielen, aber Niko Kovac kriegt das irgendwie nicht so richtig in den Griff und ich wiederhole es auch zum x-ten Mal, dass ich darauf warte, dass sich da was tut an der Spitze, weil das ist nicht der Anspruch der Wolfsburger und man lässt Niko Kovac weitermachen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass spätestens am Ende der Saison, wenn dann nicht noch eine Serie startet, könnte es eng werden für Niko Kovac. Und wenn es so weiterläuft, dass fast keine Punkte reinkommen, dann könnte es sogar in dieser Saison noch eng werden. Für mich der VfL Wolfsburg eine der absoluten Enttäuschungen in dieser Saison und auch auf dem Platz. Heute war es okay, letzte Woche gegen Köln, ein Punkt gegen den damaligen Tabellenvorletzte, das ist einfach zu wenig und da muss man sich in Wolfsburg was einfallen lassen, ob man so weitermachen möchte und mal gucken, wie es in Wolfsburg weitergeht. Richtig gut sieht es da auf jeden Fall nicht aus, man hinkt den Ansprüchen sehr weit hinterher und das könnte dann auch, wie ich schon 100.000 Mal gesagt habe und ich bleibe dabei, dass es da für Niko Kovac irgendwann dann auch etwas dünn werden wird und es vielleicht auch in dieser Saison noch für ihn in Wolfsburg vorbei sein könnte. Und das ist eigentlich der Rückblick auf die Spiele der Bundesliga von diesem Wochenende. Kurz wollen wir auch noch in die zweite Liga reinschwenken. Da gab es vor allem für die Schalke-Fans Erlösendes. Und zwar ein 1:0-Sieg im Kellerduell mit Eintracht Braunschweig, sodass man sich ein wenig Luft verschaffen konnte, vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein holen konnte. Überragend war dieses Spiel auf gar keinen Fall. Es war ein Abstiegsduell, bei dem allerdings Schalke dann doch die bessere Mannschaft war, wo man dann doch die individuelle Klasse im Vergleich zu Braunschweig immer wieder bemerkt hat. Der Sieg ist auf jeden Fall verdient, aber die Schalker wandeln immer auf engem Grat und es hätte auch 1:1 ausgehen können, weil immer wieder mal ein Bock drin ist und das ein oder andere Mal eine Kaminski-Grätsche in letzter Sekunde den Ausgleich verhindert. Aber ich glaube, dass für die Schalker diesmal einfach nur der Sieg zählt. Und der ist diesmal da gewesen mit einem 1:0 und darauf lässt sich aufbauen, weil für die Schalker kann es in diesem Jahr eigentlich nur noch darum gehen, diese Saison halbwegs zu überstehen, die Klasse zu halten und dann gucken, wie man für die nächste Saison planen möchte, wie man da vorgehen möchte. Bleibt das Präsidium so, wie es ist. Es kommt diese Opposition, die es ja gibt, die von Clemens Tönnies unter anderem angeführt wird. Trauen die sich noch mehr aus der Deckung? Kommt es zum Führungswechsel? Und so weiter und so fort. Also Ruhe ist auf Schalke durch diesen 1:0-Sieg gegen Braunschweig auf jeden Fall nicht eingekehrt. Nein, es wird weiterhin spannend bleiben auf Schalke und angespannt auch bleiben. Das ist ganz sicher. In Hamburg ist man allgemein gesehen entspannter, wesentlich entspannter. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist es eine Hamburger Doppelspitze, die es in der zweiten Bundesliga gibt. St. Pauli in einem mitreißenden Spiel gegen Fürth gewinnt 3:2, festigt Die Tabellenführung hat jetzt auch schon 6 Punkte Vorsprung auf die Kieler auf Platz 3 und konnte Fürth jetzt distanzieren. Die sind 7 Punkte weg und der HSV im Spitzenspiel bei Hertha Berlin mit 2:1 gewonnen und rückt auch wieder jetzt in die Top 3 und sogar bis auf Platz 2 vor, also direkt einen Aufstiegsplatz. Das ist natürlich ein Hamburger Traum. Beide Mannschaften vorne, dahinter noch Kiel, sodass man eigentlich sagen kann, dass man eine Dreierspitze aus dem Norden hat. Und ja, das ist doch für die Hamburger eine gute Nachricht. Natürlich, es zählt wieder nur der 34. Spieltag. Und wenn der HSV dann diesmal da tatsächlich auf Platz 2 steht, dann und auch nach der Nachspielzeit auf irgendwelchen anderen Plätzen, dann kann man sagen, dass die Hamburger wieder aufgestiegen sind. Auf jeden Fall stehen die Chancen weiterhin gut, dass wir den HSV mit St. Pauli zusammen nächstes Jahr in der Bundesliga vielleicht sehen können. Ja, dann noch ein ganz kurzer Ausblick auf das, was uns in den nächsten Tagen erwartet, nämlich auch wieder sehr viel tollen Fußball. Und dann wollen wir natürlich absolut morgen unterstreichen am Dienstag im DFB-Pokalspiel das vorweggenommene Finale zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Darauf freue ich mich persönlich ganz besonders. Das wird ein tolles Spiel. Da wird was los sein und es muss einen Sieger geben. Und das ist auch das Salz in der Suppe, dass es mit einem Unentschieden nicht getan sein wird. Es wird einen Sieger geben. Im Gegensatz zu dem, was am Samstag los sein wird, da kann es auch keinen Sieger geben. Aber da gibt es das nächste Spitzenspiel für Bayer Leverkusen auch wieder zu Hause. Dann gegen den FC Bayern München, der absolute Kracher. Aber wie gesagt, jetzt konzentrieren wir uns erstmal morgen auf dieses tolle DFB-Pokal. Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart. Und auch am Mittwoch wird es interessant, kann der erste FC Saarbrücken seinen fantastischen Lauf im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Die Chancen stehen ganz bestimmt nicht so schlecht. Gladbach ist alles andere als top drauf im Moment. Allerdings gilt das auch für die Saarbrücker, die auch in der dritten Liga nicht gerade stabil sind, immer wieder Rückschläge. Und da wird natürlich jetzt morgen der Pokal eine willkommene Abwechslung sein zum grauen Liga-Alltag. Und das wird ein heißes Spiel für die Gladbacher in Saarbrücken. Die Saarbrücker werden hochmotiviert sein und wollen sich bestimmt diesen Traum, das Halbfinale des DFB-Pokals zu erreichen, das Halbfinale zu erreichen. Diesen Traum wollen sie sich mit Sicherheit erfüllen. Es ist auf jeden Fall angerichtet, es kann losgehen. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns auf diese Spiele und das wird ein heißer Tanz. Ja, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an meinen kleinen Zusammenfassungen, kleinen Analysen. Und doch wollte ich noch mal kurz, ja, als hätte ich es fast vergessen, noch mal ganz kurz auf die Bayern zurückkommen und dieses ganze Gehabe mit Didi Hamann, der ja mittlerweile als Hauptbeschäftigung hat, den FC Bayern zu kritisieren. Und wenn es nicht der FC Bayern ist, dann kritisiert der Thomas Tuchel und sagt sogar Dinge, die eigentlich gar nicht stimmen, nämlich dass Thomas Tuchel sich ins Gespräch gebracht hätte als Trainer vom FC Barcelona. Dabei hat Thomas Tuchel eigentlich nur gesagt, dass es ihn schon mal reizen würde, irgendwann mal in Spanien als Trainer zu arbeiten. Und daraus ergab sich dann ein riesiges Theater und dann Hamann natürlich auch noch sagt, dass der das größte Missverständnis sei seit Jürgen Klinsmann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die gehören sich einfach nicht. Didi Hamann hat das Recht, Dinge zu kritisieren, Dinge anzusprechen, aber das geht zu weit. Und ihr wisst, dass ich nicht gut auf ihn zu sprechen bin, aber hier noch viel weniger. Es ist nicht seine Aufgabe, haltlose Dinge zu behaupten und vielleicht sogar Dinge zu erfinden, weil da hat er einfach was reininterpretiert, wie es ihm gerade gefallen hat, wird dann quasi zur Entschuldigung gezwungen und dann ist er schon wieder am Kritisieren jetzt, ja, die Bayern spielen nicht gut und so weiter und bla bla bla. Gut, das kann ich zumindest noch gut halten, dass man das dann sagt, dass die Mannschaft nicht gut gespielt hat, aber halt eben gewonnen hat. Aber dann müsste man das eigentlich fast jede Woche über Borussia Dortmund sagen und da fällt schon auf, dass Didi Hamann sich eher auf die Bayern eingeschossen hat, wo auch Kritik an den Dortmundern ihm eher nicht so über die Lippen kommt. Und da wäre es vielleicht noch angebrachter, als ständig auf den Bayern herumzuhacken, aber immerhin mit jede Menge Punkte in der Tabelle dastehen mit 50 aktuell nach 20 Spieltagen. Das ist definitiv keine Krise oder ein schlechter FC Bayern. Es ist einfach nur so, dass Bayer Leverkusen noch mal ein kleines bisschen stärker ist, 2 Punkte mehr hat. Aber ansonsten gibt es an den Bayern nicht sehr viel zu kritisieren. Sie haben Verletzte, Thomas Tuchel macht das Beste draus. Und dann diese ständige Störfeuer von einem Didi Hamann, das braucht niemand. Und das ist mir egal, ob das der FC Bayern ist, Freiburg, Stuttgart, Gladbach oder sonst wer. Man sollte sich auch als Experte nicht so auf ein Team in der Hinsicht einschießen, dass man keine Argumente wirklich hat und dass man Dinge schon konstruieren muss, um da Kritik zu üben. Und da bin ich ganz bei den Bayern Obern. Dass, und auch bei Thomas Tuchel, dass Didi Hamann mal ein paar Gänge zurückschalten müsste und vielleicht einfach auch anderweitig seiner Arbeit nachkommt. Es gibt ja immerhin 18 Vereine in der Bundesliga und nicht nur einer. Und da frage ich mich dann natürlich auch schon immer mal ein bisschen, was da die Rolle von Sky ist, weil Sky ist ja der Arbeitgeber von Didi Hamann und die scheint das einfach absolut gar nicht zu stören, dass er jede Woche immer wieder aufs Neue draufhaut und tut und macht. Und ja, das bringt halt Quote und Aufmerksamkeit und so weiter. Und ja, dann kann man auch offensichtlich auch seriösen Journalismus mal beiseite lassen, wenn dann so Diskussionen aufkommen. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, von Sky nicht sehr professionell. Da kann man ruhig ein bisschen mehr erwarten. Und es wäre auch toll, wenn aus der Ecke Hamann mal jetzt mal eine Zeit lang ein bisschen weniger kommen würde. Ja, das war dann der Abschluss von diesem Podcast. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nach den Pokalspielen nochmal wieder mit einem Rückblick auf die Pokalspiele und einem kleinen Ausblick auf den 21. Spieltag. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr Spaß hattet. Wünsche euch eine gute Nacht, weil wenn ihr das jetzt noch hören solltet, es ist kurz nach Mitternacht. Ich beende jetzt diesen Podcast. Wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und vor allem viel, viel Spaß bei den anstehenden Fußballspielen. Vor allem morgen, ja, wie gesagt, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, auch sogar noch im Free TV erhältlich oder wie einige sagen, im GZTV zu empfangen, sodass jeder in den Genuss dieses Spiels kommt. Wenn ihr es irgendeine Möglichkeit habt, schaut euch dieses Spiel unbedingt an. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns im Blog oder hören uns im Podcast. Ich wünsche euch alles Liebe, euer Fußballkommentator.